Der Paul gibt euch mal ein Blatt, dann ist es ein bisschen einfacher. Ich brauche nicht jede Bibelstelle lesen, ihr könnt sie nachschlagen. Es geht so ein bisschen um meine eigene Geschichte mit dem Thema Heiliger Geist. Das wird so ein klein bisschen Gerüst sein und ich werde das spezifizieren, so thematisch. Das kann ich an meiner Gemeindegeschichte ein bisschen deutlich machen. Ich bin in einem christlichen Werk zum Glauben gekommen. Das hatte mir mein Bewährungshelfer vermittelt, ein Gemeindeältester aus einer Baptistengemeinde, eine charismatische Baptistengemeinde. Die hat mich lange schon vorher begleitet. Immer wenn ich mal wieder in meiner Heimatstadt war, haben die mich besucht, er besonders, aber auch viele Geschwister aus der Gemeinde und haben mir von Jesus erzählt. Haben mir sehr viel Liebe entgegengebracht, sehr viel Fürsorge entgegengebracht und irgendwann habe ich dazu gestimmt, in eine Therapie zu gehen. Es hatte Anstöße gegeben von außen, die das mit sich gebracht haben oder unterstützt haben, verstärkt haben, dass ich in diese Therapie gegangen bin. Sonst hätte ich wieder ins Gefängnis gemusst. Und dann bin ich in diesem christlichen Werk gewesen und das würde man so gut in unserem Sprachgebrauch als ein evangelikales Werk bezeichnen. Das waren wieder Menschen, die Menschen lieb haben aus der Liebe Jesu heraus, die ganz besonders eine Zielgruppe im Blick hatten, ganz viel Liebe dafür hatten. Das waren Leute wie ich aus der Drogenszene, aber sie haben viele andere Arbeitsbereiche. Und eins war da ganz ausgeprägt, Mission, Evangelisation, Menschen, Jesus zu bezeugen. Und dafür auch, wo nötig, mit denen, die so einen Hintergrund haben, auch zusammenzuleben. Da habe ich nicht zum Heiligen Geist gehört. Dann bin ich nach Ostfriesland gegangen in ein christliches Werk. Es war nicht Hans-Peter Grabe, in ein anderes christliches Werk. Und man könnte so sagen, eine sehr, sehr enge Gemeinschaft, sehr gesetzlich orientiert, sehr pflichtorientiert. Wir mussten jede freie Minute missionieren, sind dann in Norddeich am Strand gewesen und in den Kurzentren und haben den Menschen Jesus bezeugt. Wir durften, wenn wir irgendwo eine Tankstelle angehalten haben, nicht im Auto bleiben. Wir mussten aussteigen, ausschwärmen nannte man das, um jetzt jeden, der da irgendwie in unser Blickfeld gerät, Jesus zu bezeugen. Das war ganz, ganz stark ausgeprägt. Es hatte auch Früchte gebracht, muss man sagen, aber so von der Methode her hat mir das nicht so behagt als dieses Pflichtprogramm. Es ging kein Gespräch in irgendeinem Geschäft, wenn man was kaufen wollte, wo nicht zuerst mindestens ein Flyer, Traktat war das damals noch, weitergegeben wurde, beziehungsweise dem Menschen nicht in Kurzform etwas von Jesus gesagt wurde. Das war eine Prägung. Dann bin ich zurück nach Essen gekommen und bin in diese Baptistengemeinde gekommen, eine charismatische Baptistengemeinde, bin da längere Zeit geprägt worden. Dann war ich einige Jahre in einer Bibelschule, Wiedenest, Brüdergemeinde geprägt. Dann bin ich wieder nach Essen gekommen, bin Jugendpastor in einer norddeutschen Gemeinde geworden, die man als charismatisch beschrieben hat im Umfeld, aber das einzig charismatisch und das für mich nicht charismatisch waren, dass man Lobpreis gemacht hat. Das ist eine normale Lebensäußerung, den Herrn zu loben und zu preisen. Das ist noch nichts in dieser Richtung. Und dann bin ich in dieser Zeit wieder studieren gewesen, auch im Dienst. Und gleichzeitig war ich damals auf einem theologischen Seminar in Hamburg. Also so eine Doppelbelastung, war eine ganz spannende Zeit, einige Jahre da wieder so eine andere Prägung bekommen und so weiter und so fort. Und das ist ja so, das sind die prägenden Kräfte, die Lebensumstände, in denen wir sind, die uns begegnen, die in unser Leben hineinwirken und die uns auch die Themen manchmal setzen. Auf der anderen Seite hat man als Bibelleser die Situation, dass man immer wieder zu den Themen kommt, die Gott eh wichtig sind und die er dadurch, durch unseren eigenen Umgang mit seinem Wort, in unser Leben hineinträgt. Das war so ein bisschen jetzt der äußere Rahmen und da gab es ganz verschiedene Anstöße, über dieses Thema nachzudenken, wie das mit dem Heiligen Geist ist. Heute würde ich sagen, wie sollte ich hier stehen? Wie ist, häufig ist das mein Gebet in den letzten Monaten? Alleine dieser eine Aspekt, der uns gesagt wird im Zusammenhang mit der Person des Heiligen Geistes, dass er der Geist der Kraft ist. Woher sollte ich die Kraft nehmen oft? Ich stehe oft morgens auf und denke, es war ein Fehler, nicht zu sagen, ich muss in Vorruhestand gehen. Ich schaffe den Tag nicht, ich kriege das nicht auf die Beine. Und ich bete um Kraft und rechne damit, dass mir Gott die Kraft gibt für mindestens die wichtigen Dinge meines Dienstes und meiner Aufgabe. An anderen Stellen ist das auch ganz lebensmäßig, ganz existenziell in mein Leben hineingekommen und das schon sehr früh, auch wenn das nicht so tituliert war. Ich bin Menschen begegnet, Brüdern, Schwestern, wo es mir einfach nicht gelungen ist, die lieb zu haben, die anzunehmen. Und ich habe angefangen zu beten, schenk mir diese Liebe. Und wir wissen im Umgang mit den Dingen der Welt, dass vieles auf uns einstürmt und uns versucht und uns verlockt. Und auch dieser Situation gegenüber hat man dann sein Gebet so formuliert, schenk mir die Kraft dazu, enthaltsam zu sein, Nein sagen zu können. Und ich decke das dann irgendwo in der Bibel, wann auch immer, dass uns gesagt wird, dass Gott uns einen Geist der Kraft gegeben hat, dass er uns einen Geist der Liebe gegeben hat und einen Geist der Besonnenheit oder Enthaltsamkeit. Und ich merke, das ist ja das, was ich für meine Existenz brauche. Und ich merke, dieser existenzielle Zugang passiert gleichzeitig, der lehrmäßige Zugang ist da, ganz Verschiedenes. Ich habe hier so ein altes Büchlein gefunden von Eva von Thele-Winkler, genau. Der Heilige Geist im täglichen Leben, das hat sie vor ungefähr 200 Jahren geschrieben. Eine Frau, die gelehrt hat, schriftlich mindestens, mündlich wahrscheinlich auch, diakonistisch später, hat Sozialwerke, würde man heute sagen, entwickelt, aber eigentlich war das innere Mission, so nannte man das früher. Und die hat schon so einiges dazu geäußert. Das ist ein Heftchen, das hat der Hans-Peter Grabe rausgegeben in seinem Glaubenswerk. Da heißt es, haben Sie den Heiligen Geist empfangen? Diese überraschende Frage richtete Pastor H. vor mehr als 40 Jahren, also dann war das schon 1860 ungefähr, an die Schar der Schwestern und Helferinnen in der Kinderheilstätte Salzuflen. Allgemeines Schweigen. Niemand wagte aufzusehen. Es war die Frage, haben Sie den Heiligen Geist empfangen? Ein Ja wäre uns als Anmaßung erschienen, ein Nein war auch bedenklich. Also schwiegen wir. Man merkt gleich, was da prägend war, ne? Was da lehrmäßig so der Hintergrund war. Aber das bezeichnet auch Menschen, denen man heute noch begegnet. Ich weiß, vor gar nicht so langer Zeit war ein Gemeindeleiter bei mir, nicht aus dem Saarland, deswegen braucht er nicht nachdenken, aber kurz hinter der Grenze. Und er sagte zu mir, hör mal, ich habe Probleme in meiner Gemeinde. Und er wollte von mir wissen, wie er damit umgehen soll. Und das ging um das Thema Heiligen Geist. Er sagte zu mir, er hat sie zu mir gesagt, was halten Sie vom Heiligen Geist? Und ich habe nicht sofort geantwortet. Dann sagte er, mir ist das alles suspekt. Bei uns wird das, finde ich, so übertrieben. Das bringt nur Unruhe. Und in seiner Gemeinde hatte die Frage, wie der Heilige Geist wirkt, zu Streit geführt. Und er meinte, das war seine Haltung, man solle dem Heiligen Geist lieber in Ruhe lassen. Also wir können darüber schmunzeln. Wir haben ja auch eine ganz eigene Gemeindegeschichte vor meiner Zeit, in meiner Zeit, die auch wieder andere Aspekte ins Blickfeld gebracht hat. Ich lese euch das aber mal weiter hier. Geht es nicht auch heute noch vielen Christen so, also vor 200x Jahren, dass sie ängstlich verstummen, wenn ihre persönliche Stellung zum Heiligen Geist in Frage kommt? Gott, den Vater, kennen sie und bekennen ihn als Schöpfer und Erhalter, als Versorger und Erbarmer. Er ist ihnen schon der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Sie sehen in ihm den Gott der Allmacht und der Liebe. Und die Frage, was ist dir Jesus Christus, würden sie freudig bezeugen. Er ist ihr Versöhner, er ist ihr Erlöser und vieles andere mehr. Das ist fast paulinisch, ne? Was man sonst noch sagen könnte, wo Paulus dann auch irgendwo die Worte fehlen. Wenn man aber ihr persönliches Verhältnis zum Heiligen Geist anspricht, so wird eine gewisse Unklarheit und Unbestimmtheit fühlbar, obgleich sie alles wissen und zugeben, was von ihm in der Heiligen Schrift und im Katechismus steht. Also dann wissen wir schon eine ganze Menge über die Gemeinschaft, von der sie da sprach, was sie da für Leute vor Augen hatte. Das ist uns schon ganz klar. Und jetzt ist Pfingsten und dann setzt man sich samstags hin, weil man auch sonst genug zu tun hat. Ich bin nicht der, der die ganze Woche Predigt vorbereiten kann. Dann setzt man sich samstags hin und stellt die Frage, worüber predige ich? Pfingsten. Es geht um den Heiligen Geist. Und wenn ich da anfange, darüber nachzudenken, was schon alleine als Zeugnis in meinem Herz und Sinn ist, durch das Wort Gottes und durch meine Erfahrungen, dann merke ich, es ist so ein weites Feld. Und ich habe gestaunt gestern, als ich anfing, darüber nachzudenken und das immer lebendiger in mir wurde. Meine Güte, der ist unermüdlich in allen möglichen Dingen am Wirken, der Heilige Geist. Er wird uns bezeugt als Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns Christus verherrlicht. Alltagsarbeit vom Heiligen Geist, das macht er jeden Tag. Wir begegnen Christus, wir suchen seine Gemeinschaft und der Heilige Geist macht uns Jesus groß. Der Heilige Geist gibt uns ein Verstehen dafür, wie das mit der Liebe aussieht. Da fängt das schon an. Wir gehen weiter, wie ich das gerade gesagt habe. Wir sind in irgendeiner Herausforderung und wir brauchen dafür Weisheit. Und Weisheit wird uns beschrieben als ein Geschenk Gottes. Und als eine Gabe, die er uns gibt, die er in unser Leben hineinträgt. Und ich kann immer weitergehen, alle möglichen Situationen ansprechen. Es gibt ganz praktische Situationen. Da frage ich, Herr, was ist dran? Was ist jetzt dran in der Situation, in die ich gleich gehe? Wie soll ich da agieren und handeln? Und ich spreche damit meinen Herrn an und er gibt mir durch seinen Geist Durchblick für diese Situation, gibt mir ein Verstehen, gibt mir Orientierung darüber, was zu tun und zu lassen ist. Und ich merke, täglich ist diese Verknüpfung meiner Existenz mit dem Heiligen Geist gegeben. Ich kann das weiter aufführen, was alles noch über ihn gesagt wird, in ganz, ganz vielen Situationen. Und ich sehe, da ist einer unermüdlich an der Arbeit. Unsere Existenz als Gemeinde Jesu, die begründen wir damit, dass der Geist Gottes ausgegossen wurde auf alles Fleisch, dass es Pfingsten gab und so weiter. Und ich habe gedacht, gut, dann müsstest du darüber reden und darüber reden und darüber reden und darüber eine ganze Aufstellung, 20 einzelner Punkte, was der Heilige Geist alles wirkt und macht. Und dann ist mir wieder deutlich geworden, dass ich das eigentlich nicht gerne tue, gerade an diesem Thema. Ist irgendwie komisch, aber über den Heiligen Geist lehren ist irgendwie seltsam. Und ich habe das in der Vergangenheit dann schon mal so gemacht, dass ich gesagt habe, ich erzähle euch einfach mal ein paar Beispiele des Erlebens. Das werde ich heute ein bisschen mischen. Ich werde doch ein paar Sachen sagen, die von der Schrift her wichtig sind, in unser Blickfeld zu kommen. Und da habe ich eine bewusste Verengung vorgenommen. Und ich werde praktische Dinge auch einfließen lassen. Und ich möchte über die Offenbarungsgaben ein Stück nachdenken, die der Geist Gottes gibt und die er wirkt. Die er schenkt. Wir haben ja das eine auch im Blick, der Geist Gottes bringt Früchte in unserem Leben hervor, Frucht. Das heißt also, in einem Prozess der Beziehung wächst etwas in uns und das charakterisiert ganz klar die Wesensart Jesu. Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Oh, damit bin ich nicht geboren. Das war nicht so die Grundausstattung meiner Persönlichkeit. Und ich habe mich danach ausgestreckt und ich strecke mich danach aus. Und manchmal kriegt man den neuen Anstoß, sich mehr danach auszustrecken, ja gerade dadurch, dass man wieder in einer Situation ist, wo man nicht so liebevoll reagiert hat, wo man keine Geduld gehabt hat. Und dann stellt man sich wieder in diesen Prozess und sagt, mach weiter. Lass das weiter wachsen, bring das weiter hervor. Aber dann wird uns ja auch gesagt, dass der Geist Gottes Gaben gibt. Ganz konkrete Begabungen, Befähigungen. Und ich habe das so ein bisschen aufgelistet, eine kleine Struktur reingebracht. Ihr könnt das lesen. Ich werde heute bestimmt nicht alles uns weitergeben, wahrscheinlich Fortsetzung dann in 14 Tagen machen. Das erste ist vertraute Offenbarungsgaben, bekanntes Offenbarungsgeschehen. Das ist sozusagen Konsens, damit leben wir. Das gehört zu den elementaren Dingen einer Gemeinde. Wir leben selbstverständlich in den Gemeinden mit den wichtigen Offenbarungsgaben der Lehre. Das kennen wir in der Predigt, in Bibelarbeiten, im persönlichen Bibelstudium, im Lesen von Büchern, die uns lehrmäßige Erfahrungen und Erkenntnisse weiterbringen. Wir leben selbstverständlich in der Gemeinde mit der wichtigen Offenbarungsgabe der Ermutigung und der Ermahnung. Wir können das von mir aus als Seelsorge bezeichnen, aber ganz, ganz oft passiert das und sollte auch passieren, ganz niederschwellig. Gar nicht mal tituliert als große Seelsorgebegegnung, sondern als Begegnung, die wir miteinander haben. Da komme ich zu jemand hin und im Laufe des Gespräches trägt er in mein Leben Ermutigung hinein. Durch ein Wort Gottes oder durch ein Zeugnis. Ganz alltägliches Geschehen. Braucht noch gar nicht irgendwo jemand gewesen sein, der diese Dienstbezeichnung hat, Seelsorger. Das dürfen wir aneinander tun. Und ich denke, da sind wir eigentlich mit ausgestattet. Das ist nicht nur eine spezifische Gabe von ganz wenigen Leuten, sondern das ist auch an anderer Stelle allgemeiner formuliert. Dass das Ermutigen, meistens wird nur das Ermahnen genannt, das Ermutigen untereinander gelebt wird. Die Gabe der Evangelisation ist für uns selbstverständlich. Auch wenn das nicht unsere Stärke ist in unserer Gemeinde. Wir haben in vielen kleinen Dingen Evangelisation, in manchen Gruppenformen, die wir haben, in Glaubenskursen, dann stärker mancher auf der persönlichen Ebene, der das einfach von Herzen gerne tut, mit Freude Menschen Jesus Christus bezeugt und Menschen das immer näher bringt, dass es da einen lebendigen, liebenden Gott gibt, dass es da jemand gibt, der unser Leben von Schuld befreien möchte, der uns mit Gott versöhnen will. In vielen Elementen unserer Versammlung geschieht auch Offenbarungshandeln Gottes, zum Beispiel durch Lieder, durch Gebete, durch Zeugnisse, also Erfahrungen im persönlichen Leben. In der Schöpfung haben wir eine allgemeine und allgegenwärtige Offenbarungshandlung Gottes, die seine Macht, seine Wesensart, seine Ziele auch mit uns Geschöpfen deutlich macht. Und ich lese uns nur ein Wort aus dem Römerbrief, da wird das ganz explizit gesagt, dass das allgemein uns Menschen gegeben ist, die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Da heißt es im Römer 1 ab Vers 18, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da wird das also ganz allgemein gesagt, als eine Realität im Leben jedes Menschen, ob der Gemeinde ganz nahe steht, ob der eine Beziehung zu Christus hat oder ob der Gemeinde ganz fern steht, ob der das Evangelium schon mal gehört hat oder ob der das Evangelium überhaupt nicht gehört hat. Da gibt es eine ganz klare Offenbarung in der Schöpfung. Ich könnte noch andere Stellen dafür anführen. In meinem Paper habe ich dann immer ein bisschen mehr Stellen genannt. In Christus, so wird uns das im Hebräerbrief ganz deutlich gesagt, Hebräer 1, 1 und 2, haben wir die tiefste, klarste und heilsamste Offenbarung über Gottes Wesen, über Gottes Existenz, über Gottes Gedanken, über Gottes Ziele, über Gottes Herz. Im Hebräerbrief heißt das, dass wir zuerst die Botschaft von der Wirklichkeit Gottes durch die Propheten empfangen haben und dann ist die tiefste, größte, umfassendste Offenbarung uns geschenkt worden durch Jesus Christus. Jesus sagt das selbst einmal in Johannes 14, Vers 9. Ganz einfacher Satz, aber ganz, ganz große Dimension, die der anstößt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also wir merken in seiner Person. Und was sehe ich da? Das ist nicht die Gestalt, die jetzt damit gemeint ist und im Vordergrund steht. Da geht es nicht um den lockigen oder dunkelhaarigen oder was weiß ich immer Typ, sondern da geht es um, was sehe ich? Was sehe ich in seinem Tun? Was sehe ich in dem, was er bezeugt, was er redet? Was sehe ich in seinem Handeln, in seiner Existenz? Wie geht Jesus mit den Menschen um? So ist Gott. Wie reagiert Jesus auf dies und jenes Problem, Bindung, Belastung? So ist Gott. Was kann Jesus? Was hat er für eine Macht und Autorität? Das ist Gott. Das entspricht der Wirklichkeit Gottes. Da wird uns ganz, ganz viel gezeigt. Wir wissen, dass das noch nicht alles ist, was man über Gott wissen kann, dass da noch vieles verborgen ist, dass wir eines Tages erst die volle Dimension der Wirklichkeit Gottes sehen werden. Das wird uns angedeutet in der Offenbarung. Aber da haben wir in Christus, gerade in ihm, haben wir eine Offenbarung Gottes, die einlädt zum Vertrauen. Die einlädt, sich auf diesen Gott einzulassen, oder? Die uns so deutlich macht, dieser Gott ist für uns, dieser Gott ist für das Leben, dieser Gott ist für Heil und Versöhnung und neues Leben. Das ist uns ganz vertraut, will ich mal sagen. Gott sei Dank. Das dürfte noch eine stärkere Dimension haben. Es dürfte unser Herz noch mehr fasst haben. Es darf eine ganze Kraft noch entfalten, dieses, was wir in Jesus sehen und was das mit uns machen darf dann, zu was uns das führen darf, was wir in Jesus sehen. Auch dann im Miteinander, in unserer Einstellung und Begegnung zur Welt. Ganz, ganz viele Dinge sind noch da. Und dann kommen jetzt, habe ich das so genannt, das trifft nicht auf jeden zu und auf jede Situation, vernachlässigte oder überbewertete Offenbarungsgaben. Das Überbewertete steht da, weil ich als ausgewogen von etlichen Leuten bezeichnet werde. In vielen Gemeinden finden wir diese unselige Spannung zwischen Gabenvergessenheit und Gabenversessenheit. Und ich würde mal sagen, bei uns ist diese Spannung raus. Bei uns ist das irgendwie eingeschlafen. Wir haben keine Auseinandersetzung mit Leuten, die Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht sagen. Und wir haben keine Leute, die den ganzen Tag nur Heiliger Geist und müssen wir ausflippen leben. Und diese Tatsache, dass die Spannung raus ist, empfinde ich eigentlich gar nicht als gut. Ich wünsche mir diese Spannung nicht, aber sie würde das Thema wieder bei uns im persönlichen Leben anders verorten. Wir würden selber wieder stärker, denke ich, mehr Leute unter uns mit der Frage leben, wie ist es denn damit, mit dem Geist Gottes? Was wird uns denn da im Wort Gottes drüber gesagt? Und was dürfen wir erwarten als Gemeinde? Die einen haben, das ist das, wo die Spannung da ist, Ängste. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Manchen Orten wird das so ausgedrückt, Gott hat mir gezeigt, der Herr spricht, der Heilige Geist hat mir gezeigt. Und das ist manchmal so entgleist, und das kenne ich auch, in der Gemeinde, in der ich war, wo ich das am Anfang gesagt habe, das war eine Gemeinde, die als charismatisch bekannt war und auch wirklich viele Charismen waren sehr offenbar und sehr deutlich und wurden auch praktiziert in der Gemeinde. Aber da gab es eine Entwicklung, die entgleist ist. Die Propheten wurden mehr und mehr zu Leuten, die man als Orakel von Delphi bezeichnen konnte. Wegen jeder Sache rannte man zum Propheten. Wegen jeder Sache. Und der Prophet sprach dann. Der Prophet hatte dann für alle Situationen einen Eindruck. Und wir waren nachher schon ironisch mit dem ganzen Thema. Wir haben dann schon Strukturen festgestellt in den prophetischen Eindrücken. Es gab gewisse Wellen. Eine Zeit lang wurden alle Lehrer. Danach wurde eine ganze Gruppe über Monate Sozialarbeiter. Scheinbar war da die Rille irgendwo, wo die Platte abgespielt war bei den Propheten, gehakt. Es hat keiner mehr sich mit dem Wort Gottes intensiv beschäftigt bei diesen wichtigen Entscheidungsfragen unseres Lebens. Und es ging so weit, dass die prophetischen Aussagen, die gemacht worden sind, über biblischer Ethik standen. Und da kann ich sagen, da kann ich nicht mehr mit. Wenn das Wort Gottes sagt so und der Prophet sagt so, dann ist das eine falsche Prophetie. Dann ist das eine falsche Prophetie. Und manche Leute fragen ja, obwohl sie das Zeugnis des Wortes Gottes haben, gerade in ethischen Fragen, das klare Zeugnis des Wortes Gottes haben, fragen sie, was ist dran, was soll ich tun? Das Wort sagt so und so. Und sie fragen weiter, was soll ich tun? Das Wort sagt so und so, noch weiter, was soll ich tun? Und dann gingen sie zu diesen Propheten und die Propheten hatten dann auf einmal einen neuen Weg, eine neue Möglichkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir das Wort Gottes, ich überziehe das jetzt mal bewusst, wenn wir das Wort Gottes mit seinem klaren Zeugnis zu verschiedenen ethischen Fragen nicht ernst nehmen und dann irgendwo hinrennen, dann öffnen wir Tür und Tor für die Lüge. Dann öffnen wir Tür und Tor für die Lüge. Dann kriegen wir eben eine falsche Antwort. Gott hat doch schon geredet. Muss ich noch zu einem Propheten gehen, zu Fragen, die im Wort Gottes ganz klar und eindeutig beantwortet sind? Und dann passiert dann Folgendes ganz schnell, dann kippt man das Kind mit dem Bade aus. Dann ist diese Gabe missbraucht worden, dann wird aber das ganze Paket abgelehnt. Im 1. Korinther 14, 26 wird unser vertrautes Spektrum der Offenbarungsgaben schon um einige Elemente und Mittel erweitert. Da heißt es, wie ist es nun, Bruder, wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeder von euch einen Psalm, das ist uns vertraut, ne? Habe ich gerade gar nicht genannt, oder doch genannt, Lieder zum Beispiel, Psalmen, ne? Lieder. Er hat eine Lehre, das ist uns vertraut, das gehört zu unserer Existenz als Gemeinde. Er hat eine Zungenrede, oh. Er hat eine Offenbarung, er hat eine Auslegung. Lasst alles zur Erbauung geschehen. Wie gesagt, es sind viel mehr Bibelstellen da als nur diese wenigen, die ich lese. Also neben den Klassikern, Lied und Lehre, darf ich jetzt mal sagen, tauchen da noch andere Offenbarungsgaben auf, zum Beispiel die Zungenrede oder Sprachengebet oder Glossolalie genannt und besonders zu nennen die Gabe der Offenbarung, Apokalypsis. Also eine Gabe, und das sagt dieses Wort schon, die Verborgenes enthüllt. Ich will jetzt nicht die Diskussion führen, ich werde sie nur am Rande erwähnen, die es dann in der frommen Welt gibt. Diese Offenbarungsgaben gibt es nicht mehr, man braucht sie nicht mehr. Mit dem Kanon des Neuen Testamentes, übrigens ist er in ganz vielen Kirchenbünden ganz unterschiedlich gefüllt, orthodoxe Kirche, römisch-katholische Kirche und allen möglichen anderen, was denn zum Kanon der Bibel gehört, Altes und Neues Testament. Dann gibt es aber manche, die sagen, damit ist das so, wir brauchen keine Offenbarungen mehr. Ich sehe das nicht so. Ich sehe dieses Wort, dass das hineinreicht in die bleibende Existenz der Gemeinde Jesu wieder bis zur Wiederkunft Jesu, dass diese Gaben weiter dazugehören. Wir können sie klarer zuordnen, wir können sagen, es gibt keine Offenbarung mehr, die uns Neues zu dem Heilswahrheiten, die uns offenbart sind, hinzu offenbaren. Das gibt es nicht mehr. Aber wir brauchen Offenbarung, wir brauchen, dass Verhülltes enthüllt wird. Wir stellen die Frage nach Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und das ist uns ja verborgen. Ich sage das immer so, wir wissen ja jetzt nicht, was morgen sein wird und sein soll. Und die Frage dürfen wir doch an Gott richten. Er hat uns doch verheißen, ich will euch führen, ich will euch leiten. Ganz viele Dinge, sehr persönliche Dinge mit meinen Augen leiten und führen. Und an manchen Stellen stellen sich ja die Fragen. Gemeinde haben da ganz entscheidende Fragen. Im Einzelnen haben wir da ganz entscheidende Fragen. Ich habe zum Beispiel als junger Christ, trotz der Tatsache, dass ich da in dieser konservativen christlichen Gemeinschaft zum Glauben gekommen war, als Süchtiger nach etlicher Zeit durch äußere Umstände die Frage gehabt, Herr, wie geht mein Weg weiter? Weil da war die Möglichkeit, entweder in die zweite Stufe der Therapie zu gehen, damals in die Stadt nach Gießen, oder, das war ein anderer Mitarbeiter aus dem Werk, der mich eingeladen hat, mit ihm nach Ostfriesland zu gehen und ein Werk aufzubauen. Wie kriege ich darüber jetzt die Klarheit? Wo sind die Parameter, an denen man sowas jetzt klar macht, was der richtige Weg ist, die richtige Entscheidung ist? Und ich habe ganz schlicht gebetet als junger Christ Und eines Tages schlug ich das Wort Gottes auf und ich las einen Vers und das war so ein treffendes Wort in meine Situation hinein: Gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Aus Friesland. Überwiegend Acker. Deswegen lockt mich das jetzt auch nicht so. Und windig und nass und so. Ostfriesland war für mich ganz klar. Ganz deutlich hatte Gott durch dieses lebendig gemachte Wort, das war eine Offenbarung, weil ich wusste nicht, wie die Zukunft aussieht. Geschah Führung. Tage später habe ich erst gelesen, dass der nächste Vers heißt: Gesegnet wirst du sein in der Stadt. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, gesegnet wird dein Vieh und deine Frau und deine Mägde und Knechte. Hey, Mägde und Knechte. All das habe ich Tage später erst gelesen. Dieses Wort, das Segenswort für Abraham, hat der Geist Gottes lebendig gemacht in einem kleinen Abschnitt und in mein Leben hinein als Antwort gegeben auf die Frage nach der Wegführung. Und es war genau die richtige Wegführung. Kann man schon allein daran sehen, dass im pietistischen Gedankengut, es war ein harter Weg. Ein harter Weg. Der hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht. Da habe ich gesehen, dass ich nicht lieben kann. Zum Beispiel. Und es gelernt, aus Glauben zu lieben. Ja, Apokalypse. Erweitert wird das Spektrum der Gaben, besonders der Offenbarungsgaben, noch durch das Charisma der Weisheit. Das Charisma der Erkenntnis, ich habe verschiedene Gabenkataloge da auch genannt, der Gabe der Geistunterscheidung, der Gabe der Prophetie und so weiter. Sogenannte Gabenkataloge nennen ein buntes Bild des Redens und Wirkens Gottes. Zu diesen Charismen darf man mal am Rande auch erwähnen, das haben manche gar nicht im Blick, gerade manche Charismatiker nicht, gehört auch die Gabe der Ehelosigkeit. Die Bibel beschreibt das auch als ein Charismata, als ein Gnadengeschenk, aber auch die Gabe der Ehe wird genauso beschrieben, aber als eine spezifische Gabe Gottes für das Leben eines Menschen. Es gibt die Gabe des Helfens, verschiedene andere Dinge, auch der Diakonie, auch das ewige Leben ist ein Charisma, so heißt das im Wort Gottes ganz klar. Die Gnadengabe des ewigen Lebens, das Charismata des ewigen Lebens. Haben wir auch empfangen. Also wer ist kein Charismatiker? Ne? So kann man das verallgemeinern. Ich werde jetzt nicht die konkrete Wirkung der einzelnen Charismen beschreiben. Da komme ich nachher nochmal zum Schluss hin und dann machen wir beim nächsten Mal Fortsetzung. Jedenfalls sehen wir im Alten und Neuen Testament, und ich nehme bewusst jetzt erstmal beide, dass Gott in deutlicher Art und Weise spricht und das wird als beziehungsimmanent angesehen. Das gehört ganz zwangsläufig zu einer Beziehung, dass Gott redet, dass es eine Kommunikation gibt, dass es eine Kommunikation gibt und die nicht nur irgendwo festgemacht ist an bestimmte Personen, bestimmte Orte, bestimmte Zeiten, sondern die sogar weitergehend unseren Alltag bestimmen darf. Wir würden das in anderen Kreisen dann anders sagen, ne? Gebet ist nicht eine Einbahnstraße zum Beispiel, Gott hat mir was ins Herz gegeben und so. Und ich denke oft und manchmal leider an Dinge, die ich verpasst habe, meine Güte, wie oft redet Gott zu dir? Eigentlich jeden Tag, Ermutigung trägt er in mein Herz, erlebe ich als sein Reden, Zuspruch. Manchmal gibt er mir einen klaren Impuls und dann denke ich gar nicht weiter dran, dass das jetzt eine Führung war oder so. Das fällt mir manchmal eher auf, wenn das nachher zeigt, hätte ich doch mal gehört auf diesen Impuls. Das Alte Testament und Neue Testament zeigt uns ganz deutlich, dass Gott in deutlicher Art und Weise spricht und dazu verschiedene Wege der Kommunikation benutzt. Und darüber möchte ich auch noch was sagen, die verschiedenen Wege der Kommunikation. Im Alten und Neuen Testament wird uns eine Fülle von Träumen, Visionen, inneren Eindrücken, Engelbegegnungen, Auditionen, also Hörerfahrungen beschrieben. Wir denken an den Eli und den Samuel im 1. Samuel 3. Der Knabe, heißt es da, hatte noch nicht so Erfahrung mit dem Hören auf Gott. Das war noch ein heiliges Terrain, das er noch gar nicht vertraut in seinem Leben hatte. Und dann spricht Gott direkt, unmittelbar zu ihm. Er hört ihn reden. Und er ist verunsichert. Und er denkt, so wie der mich anspricht, ist das vielleicht der Eli, der mich jetzt anspricht, bei dem ich sozusagen in der Leere bin. Und er geht damit zu dem Eli, und ich will es abkürzen, und der Eli sagt ihm, weil er erfahrener Mann ist, im Hören auf Gott, und er sagt zu ihm, wenn du die Stimme nochmal hörst, dann sage, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und beschreibt damit eigentlich die richtige Haltung. Ne? Wenn ich mich so verstehe, ich bin dafür da, dass der Herr mich führt. Ich bin dafür da, dass der Herr mich gebraucht. Ich habe ihm dafür mein Leben anvertraut. Da möchte Gott mich auch ansprechen. Da möchte mich auch weisen. Da möchte mich auch führen. Da möchte mich auch leiten. Ein Mangel an Reden Gottes in unserem Leben. Ich möchte das auch wieder sagen, nicht als biblische Wahrheit, sondern als einen Gedankenanstoß von meiner Erfahrung her. Ein Mangel an Reden von Gott in unser Leben hinein hat oft damit zu tun, dass wir diese Grundentscheidung nicht mehr leben. Diese Grundentscheidung, ich möchte dir dienen. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Ich möchte für andere Menschen da sein. Ich möchte das leben, was du in deinem Wort mir gezeigt hast. Gott wird uns nicht unterhalten, wenn wir unser Leben so auf Genuss und Party und nur Freizeit, Fun und Action oder was weiß ich ausrichten. Dann wird Gott nach einer Zeit aufhören, weil er weiß, der kommt so und so nicht an. Wenn er mir dann in mein Leben hinein sagt, hör mal, da ist ein Mensch, der bräuchte jetzt einen, geh doch mal dahin. Und er hat bisher das erlebt, dass meine Antwort immer war, die Couch ist mir wichtiger, dann ist das irgendwann vorbei. Das ist das Dämpfen des Heiligen Geistes. Und das passiert nicht nur da, wo ich sage, mit dem Heiligen Geist ist mir suspekt. Mancher Mensch, der überhaupt nicht belehrt ist und das gar nicht differenziert aufführen kann, was der Heilige Geist tut und lässt, der sich aber Gott so zur Verfügung gestellt hat, zu dem redet Gott auch. Gott findet immer einen Weg, unabhängig von unserer schon durchblickten und reflektierten Lehre, Gott findet immer einen Weg, zu uns zu reden. Wenn wir denn sein Reden wollen, das heißt hören und tun wollen, muss man grundsätzlich sagen, das ist ein ganz wesentlicher, ein entscheidender Faktor. Und ich kann das, ist auch jetzt kein Gottesbeweis, ich kann das ein Stück an Phasen meines Lebens dokumentieren. In Phasen, wo die Hingabe ganz konkret in meinem Leben war, wo mir das wichtig war, wo das meine wesentliche Lebensäußerung sein sollte. Ich möchte von Gott gebraucht werden. Ich möchte Gott gehören und Gott gehorchen. Da hat Gott klarer geredet. Und in Phasen, wo ich, was weiß ich, halbherzig war, da war das ruhiger. Wir haben Audition, wir haben persönliche Erscheinung, Worte der Weisheit, der Erkenntnis, Geisterunterscheidung, kosmische Zeichen. Kosmische Zeichen, Gott gebraucht Dinge manchmal, um seine Leute im Alten Testament auf die Spur zu kriegen, ist unbeschreiblich. Weil ihm das so wichtig ist, dass wir was kapieren. Kommunikation ist wichtig, sie ist beziehungsimmanent. Genauso wie zwischen zwei Menschen, die zusammengehören, man merkt, wenn die Kommunikation immer mehr nachlässt, da ist was kaputt gegangen. Da fehlt was. Übernatürliche Wirkung, Lehren, Prophezeiungen, alles das wird uns im Alten Testament berichtet. Ich habe nur ein paar Stellen in Auswahl genannt. Auch nachdem Jesus zum Vater im Himmel aufgefahren war, sprach Gott weiterhin durch Träume, Visionen, prophetische Äußerungen, also auf übernatürlichen Wegen. Und wir nennen Beispiele, zum Beispiel zu Stephanus, Philippus, Paulus, Cornelius, Agabus. Also da geht es nicht nur um Supertypen, da werden uns auch mehr oder weniger No-Names genannt. Judas, Silas, Johannes, die vier Töchter des Philippus. Diese Menschen und viele mehr erlebten Besuche von Engeln, Träume und Visionen. Gott redet also auf verschiedene Art und Weise mit uns. Ja, gerade auch für diese Zeit sind uns gewisse Formen des Redens Gottes verheißen. Und jetzt lese ich endlich diese Stelle aus der Apostelgeschichte. wo uns das verheißen wird. Da wird das gesagt, es soll geschehen in den letzten Tagen, sagt Gott, Apostelgeschichte 2, Vers 17. Da will ich von meinem Geist ausgießen auf alle Menschen und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Visionen haben. Und eure Ältesten werden Träume haben. Da sind wir doch dankbar für, Reinhard. Bleibt noch Ältester, dann ist das mit dem Träumen. Ne? Genau, das, die biologischen Alter. Genau, das ist nämlich nicht die Dienste gemeint. Werden Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen, also auch Offenbarungswirken, auf unten auf Erden, Blut, Feuer, Rauchdampf, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, also kosmische Zeichen und das Dämon in Blut, bevor denn der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Also dieses Wort sagt uns erstmal als Nebenaspekt, ist aber auch ganz wichtig, wer empfängt etwas von Gott? Alte und Junge, also generationsübergreifend. Wer empfängt etwas von Gott? Männer und Frauen, also geschlechtsübergreifend. Wer empfängt was von Gott? Reiche und Arme, also Knechte und Mägde werden da auch genannt, ne? Also auch sozialen Status übergreifend. Das ist nicht nur für die Bettelarmen oder die Superreichen, sondern es wird ein weites Spektrum aufgezeigt von denen, die dieses Offenbarungswirken Gottes erfahren und empfangen, die das Reden Gottes erleben. Diese Kommunikation, die zu unserer Christusbeziehung gehört. Und der Geist Gottes ist sozusagen der Kommunikator. Und zum Umgang, also es gehört dazu, mit dieser Dimension des Redens und Offenbarwerdens werden wir konkret aufgefordert. Es soll alltäglich und selbstverständlich sein in unserem Leben, dieses Reden Gottes zu erfahren, diese Kommunikation mit Gott zu haben, diese Offenbarungen zu empfangen. Kann ich uns auch wieder als Auswahl der Bibelstände nennen, nebst vielen anderen. 1. Korinther 14, 1 bis 5, da heißt es zuerst, und das ist wichtig, der Textzusammenhang jetzt, aber den kann ich nicht jetzt so ins Blickfeld bringen, heißt es zuerst, strebet nach der Liebe und dann bemüht euch um die geistlichen Gaben. Am meisten aber, dass ihr weissagen könnt. Wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, der redet für die Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, der erbaut die Gemeinde. Ich wünschte aber, dass ihr alle in Zungen redet. Noch mehr aber, dass ihr weissagt. Denn wer weissagt, der ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde Erbauung erfährt. So, in dem, was da gesagt wird, kriegen wir auch wieder einen ganz klaren Hinweis auf eine Richtung, die in unserem Herzen angekommen sein muss. Es geht bei diesen Dingen nicht darum, dass ich zu Hause liege, rechts mein Tablet, links mein Smartphone und Herr, ich brauche jetzt ein paar super Worte von dir und einen Impuls und ich möchte so richtig gepeppt werden von dir und in Stimmung gebracht werden. Es wird ganz wesentlich eine Richtung gezeigt. Es soll die Gemeinde erbauen. Das kann ich mal selber stark auch sein, ein Zuspruch des Herrn, den ich empfange für mich. Aber es wird eine ganz wesentliche Richtung gezeigt. Und die hat was mit meinem Herzen zu tun. Die hat was damit zu tun, dass ich mich klar verortet habe, wofür ich bin. Ich möchte Teil einer Gemeinde sein. Ich möchte von dir gebraucht werden, um meine Brüder und Schwestern zu ermutigen, zu stärken, zurechtzubringen, um ihnen das nahezubringen, was du den anderen geben möchtest, sagen möchtest. Nicht immer redet Gott direkt zu uns, für uns, sondern er redet manchmal auch zu anderen Geschwistern für uns. Manchmal liegt es daran, dass wir schon nicht mehr richtig hören, dass Gott dann jemanden braucht, ne, den Propheten schickt, nachdem wir die Ohren zugemacht haben über lange Zeit. Das kann sein. Aber erstmal ist das normal. Nehmen wir die Gabe der Lehre. Was möchten wir damit tun? Was möchte Gott damit tun? Die Gemeinde erbauen, die Gemeinde ermutigen, die Gemeinde stärken, die Gemeinde in die Weite des Willens Gottes führen. Da werden uns ganz konkret Dinge genannt. Es ist also, das ist der Anfang hier, und bemüht euch um die geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen könnt, es ist eine erstrebenswert von Gott uns wichtig gemachtes Anliegen. Gott hat da eine Erwartungshaltung, die er damit zum Ausdruck bringt, für seinen Leib. Da haben wir das Bild des Leibes dann auch im Hinterkopf, für seinen Leib. Reinhold hat das heute Morgen in der Begrüßung gesagt. Wenn das so ist, dass wir nicht füreinander empfangen, wir sollen gegenseitig uns aufbauen, wir sollen uns gegenseitig stärken, wir sollen uns gegenseitig Hilfe sein. Viele Dinge sind nach innen gerichtet von den Gaben, manche sind nach außen gerichtet. Wenn diese Dinge nicht da sind, passiert das nicht. Ich denke, dass eine Gemeinde, die ganz offen ist, oder wo jeder Einzelne ganz offen ist für das Reden Gottes, dass eine Gemeinde ist, die flächendeckender ermutigt ist. Flächendeckender ermutigt ist. Ich möchte ein paar Dinge sagen bezüglich zum Nutzen des Gemeindeaufbaus am Beispiel der Prophetie. Grundsätzliche Aussagen über den Nutzen der Charismen für die Gemeinde, für Menschen, die haben wir auch ganz viele im Wort Gottes, wo das gesagt wird in dem Zusammenhang mit 1. Korinther 12, die Gaben sind gegeben zum Nutzen für alle. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben. Da haben wir Stellen, ich habe noch mehr genannt, Epheser 4 und so weiter und so fort. Ich möchte uns dazu was lesen, einen kleinen Text. Das zeigt eigentlich für mich persönlich auch, wenn es darum geht, zum Nutzen aller, das muss etwas auf der Strecke geblieben sein bei uns, die Wirklichkeit der Gaben Gottes in unserer Gemeinde. In Apostelgeschichte 10 heißt es, am nächsten Tag, als sie unterwegs waren, Vers 9, und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach hinauf, um zu beten. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber das Essen zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß wie ein großes leinernes Tuch zu ihm herunterkommen, an vier Zipfeln festgebunden, das wurde auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Und eine Stimme sagte zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sagte, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie so Gemeines oder Unreines gegessen. Und die Stimme sagte zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das mache du nicht unrein. Und das geschah dreimal und das Gefäß wurde wieder in den Himmel hinaufgenommen. Als Petrus bei sich selbst ratlos war, also Offenbarungsgaben sollen eigentlich Klarheit schaffen, aber erstmal war er ratlos. Als Petrus bei sich selbst ratlos war, was die Vision, die er gesehen hatte, bedeutet, da fragten die Männer von Cornelius Gesandten nach dem Haus Simons und standen an der Tür und sie riefen und fragten, ob Simon mit dem Zunamen Petrus da wohne. Während aber Petrus über die Vision nachdachte, sagte der Geist zu ihm, sie drei Männer suchen dich. Steh auf, steig hinab und zieh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern, die von Cornelius zu ihm gesandt waren und sagte, seht, ich bin es, den ihr sucht. Was ist der Grund dafür, dass ihr hier seid? Und sie sagten ihm, Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, bei dem ganzen Volk der Juden einen guten Ruf hat, wurde von einem Heiligen Engel angewiesen, dich in sein Haus rufen zu lassen und Worte von dir zu hören. Das geht noch weiter. Wir sehen als erstes ganz verschiedene Formen der Offenbarung. Ne? Wir sehen, da wirkt ein Engel. Wir sehen, da ist eine direkte Stimme, die er erfährt, und wir sehen diese Beschreibung dieser Vision, dieses Bildes, was er vor Augen hat. Ganz schlichtes, einfaches, klares Bild, das ihm da gegeben wird. Und ich will jetzt nicht so lange über die Einzelheiten reden an dieser Stelle, aber ich möchte sagen, was dieses Bild für eine Auswirkung hatte. Wie wichtig das war, wie diese Vision, die der Petrus hatte, eine Schlüsselerfahrung wurde zu dem Heilshandeln Gottes, zu der Mission Gottes für diese Welt. Also wir sehen, der Himmel öffnet sich, das ist die Vision. Wir sehen die Audition, es geschah eine Stimme zu ihm. Wir hören den Befehl von einem Engel. Und was entstand daraus? Das ist der Anfang der Heidenmission. Wenn man das in alte Begrifflichkeit gebraucht. Das war eine Wegmarke, die dazu geführt hat, dass eine Tür aufgestoßen wurde. Für den Petrus war es eine neue Offenbarung, es war sehr, sehr persönlich, weil der in manchem Denken noch verhaftet war. Was Jesus schon aufgestoßen hatte, war bei ihm noch nicht so angekommen. Jesus hatte schon deutlich gemacht, was zum Mund hineingeht, mach dich nicht unrein, damit also die Speisevorschriften des alten Bundes aufgehoben. Und er hat die Autorität dazu, Jesus, das aufzuheben. Er hat die Autorität dazu gehabt. Das setzt Gott jetzt nochmal um für den Petrus in sozusagen Individualseelsorge, die wir manchmal brauchen, und zeigt ihm, das Thema ist Schnee von gestern. Das ist Schnee von gestern. Du musst also da neues Denken zulassen, ein neues Denken, eine Erneuerung des Denkens und dann mit diesen weiteren Schritten. Und wie deutlich redet Gott, ne? Und mit diesen weiteren Schritten kriegt er eine Klarheit für das, was Gott tun will. Es heißt da, ich habe den Stelle jetzt nicht angeschrieben, nachher auch, dass er begriffen hat, dass er ist. Nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. Ne? Blick geweitet. Was hat Gott dafür eingesetzt? Klare Kommunikation. Nicht nur eingleisig, sondern mehrgleisig. Und auch wenn er das hätte schon lange kapieren müssen, mit den Speisen und diesen Geschichten. Ne? Schon lange hätte kapieren müssen, weil Jesus hat es ja gesagt. Wird das für ihn in dieser Situation aktualisiert? Und ich sage das jetzt mal, solche Prophetien brauchen wir. Nicht, dass da was Neues verkündigt wird, sondern dass das, was uns gesagt ist, aktuell in unserem Leben nochmal neu begreifbar wird, ergriffen wird und begriffen wird. Uns wird oft erzählt in der Bibel, wie Menschen Wegführung erlebt haben durch das Reden Gottes, durch Engel, durch Offenbarungen. Wir haben Wegführung so erlebt, zum Beispiel, darf ich auch noch ein Beispiel anführen, unser Weg nach Rendsburg damals, nach Schleswig-Holstein. Das waren verschiedene Dinge, die da gewirkt haben. Und das hat uns auch geprägt für den Umgang mit solchen Dingen. Wir hatten für uns beide schon den Eindruck, Gott hat einen neuen Weg für uns. Er möchte uns woanders hinführen. Wir konnten das nirgendwo so richtig festmachen, aber innerlich war das immer wieder in uns da, wenn wir gebetet haben, wenn wir vor Gott waren. Und dann gab es irgendwann eine Vision, die jemand hatte. Und in dieser Vision sah dieser jemand, dass ich eine Werkzeugkiste zusammenpacke und einen Koffer zusammenpacke. Und damit fand ich, das war eine klare Lebensbeschreibung. Ne? Die Werkzeugkiste für das tätige Leben, der Koffer für das andere unseres Lebens zusammenpacke. So, das war eine Bestätigung, ja, es geht irgendwo weg. Aber wir wussten noch nichts weiter. Wir wussten noch nichts weiter. Noch keine Richtung. Ne? Ja klar, kannst du in der Bibel dann suchen, welche Richtung gibt es. Und ein Freund von mir hat das Wort mal empfangen, ich weiß nicht, wo es steht. Ich werde dich senden zu den Inseln, steht irgendwo im Alten Testament. Klares Wort, und er wurde dann auch Missionar in irgendwo in diesem Neuguinea, Borneo-Gegend. War da lange Zeit Bibellehrer. Bei uns ging das dann so weiter, dass Geschwister unserer Gemeinde in Rendsburg waren, die Gemeinde, die wir sonst gar nicht kannten. Und die kamen wieder mit der Botschaft, dass da ein Bruder eine Vision gehabt hätte, als sie zum Abschluss gebetet haben. Und dieser Bruder hatte in dieser Vision eine Person gesehen. Und diese Person hat er genau beschrieben. Und alle von meiner Gemeinde haben gesagt, das ist der Robert. Ja, klar, gibt so ein paar typische Sachen, ne? Damals war ich noch ganz mager, langes Kinn, dürr und was weiß ich. Ich weiß nicht, was da noch so exemplarisch war. Auf jeden Fall haben die alle gesagt, als er die Vision beschrieben hat, dass der Robert ist. So, das war der nächste Impuls. Das Ding in uns, eine Vision, da jetzt eine Vision noch von anderen. Aber wir haben eine Grundlage, wir gehen aufgrund der Vision eines anderen, gehen wir nicht einen Weg. Wir brauchen in uns selbst eine Bestätigung. Es geht ja um uns, um unser Leben. Und wir haben dann einen Besuch gemacht da oben und ich habe dann so das mal probiert. Ich habe mir erzählen lassen, welcher Bruder das war, der diese Vision von mir hatte und habe gesagt, und wo arbeitet der und so und so und so. Ja, der arbeitet da und dort und ich habe dann das so gemacht, wir sind dann dahin gefahren mit dem Pastor der Gemeinde. Und wir sind da reingekommen und dieser Mann, der diese Vision von mir hatte, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, dich habe ich schon mal gesehen. Irgendwo kenne ich dich. Ah, ich hatte ja ein Bild von dir. Und dann haben wir noch weiter gebetet. Ist das unser Weg, weil es ja unsere Existenz betrifft. Und wir haben noch andere Klarheiten von Gott gekriegt. Brauchen wir das nicht? Brauchen wir nicht Wegführung und Gewissheiten in diesen Wegen? Brauchen wir nicht diese Sicht, das ist mein Platz von Gott, weil es gibt wenige Plätze, vielleicht auch gar keinen, wo dir nicht mal Gegenwind entgegenkommt, wo du nicht mal das selber in Frage stellst, weil die Umstände schwierig sind? Brauchen wir das nicht? Und dürfen wir da nicht so sein, wie auch die Menschen im Wort Gottes, die Nachfolger Jesu unmittelbar, die immer wieder gedacht haben, wie geht's weiter, wo geht's hin? Und die das erlebt haben, dass es zu Türen gab, die Wegführung mitgeprägt haben, aber eben auch Reden Gottes, prophetische Eindrücke, die ihren Weg geebnet hat. Ist das nur für so ein paar Super-Action-Helden des Wortes Gottes? Ich komme wieder auf diesen Grundgedanken zurück. Ist das nicht unaufgebbarer Bestandteil einer Beziehung, Kommunikation? Und der Heilige Geist, und das ist eine Beschreibung, als der offenbart, ist dieser Kommunikator von Gott zu uns? Okay. Beim nächsten Mal mache ich weiter. Ich möchte beten an dieser Stelle und ich möchte einladen, wer das schon kann, auch wenn er noch selbst nicht das erarbeitet hat mit dieser Orientierungshilfe, dass er mit seinem Amen da einstimmt, um was ich auch bitte. Ja, eigentlich schäme ich mich, weil gerade, wo ich das so erzählt habe, ist mir der Blick auch darauf nochmal so gekommen, dass es wirklich Phasen in meinem Leben gab und immer wieder gab, Herr, da habe ich nicht diese Bereitschaft gehabt, Herr, da war ich nicht so führbar, da habe ich mich nicht so bewusst dir zur Verfügung gestellt, da wollte ich nicht so, in dem, wie du willst, Herr. Ich möchte dich auch um Vergebung bitten, wo es Situationen in meinem Leben gab und daran hast du mich auch immer wieder erinnert, wo ich ganz konkretes Reden ignoriert habe. Danke, dass du vergibst, Herr. Aber danke, dass wir wieder hinzutreten dürfen mit unseren Bitten vor den Thron der Gnade, wo es darum geht, dass du Gnadengaben auszahlst, Geschenke des Königs. Und ich denke, dass du uns den Tisch immer wieder reich deckst damit, Herr. Und dass es die entscheidende Frage ist, ob wir das wollen, ob wir uns so begaben und befähigen lassen wollen dafür, dass du uns gebrauchen kannst, dass du zu uns reden kannst und dass du durch uns reden kannst, Herr. Herr, du siehst jetzt, wer dafür sein Herz öffnet Und ich danke dir, dass du verheißen hast, uns darauf nicht nur eine theoretische Antwort zu geben, sondern praktisch zu wirken. Herr, wir brauchen das, damit wir wirksam sind zu deiner Ehre auch nach außen. Wir brauchen das, dass Evangelisation nicht nur Theorie ist in unserer Gemeinde und nicht nur das Feld von ganz wenigen und bei manchen nur als Herzenswunsch. Gib da neu ganz stark Begabungen, Herr, dass wir diese Liebe zu den Menschen haben, die dich nicht kennen, und dass wir aus dieser Liebe kreative Wege gehen, um diese Menschen für dich zu erreichen und darin zu erleben, wie du da mit deinem Geist wirkst und schon vorbereitet hast, Herr. Herr, wir sind so bedürftig der Ermutigung. Und du siehst, da sind einige in der Gemeinde Ermutiger. Aber du brauchst noch mehr Ermutiger, um diese Gemeinde auf ein Level zu stellen der Ermutigung und der Stärke und der Zuversicht und der Freude. Das ist etwas, dass sie etwas widerspiegelt von deiner Herrlichkeit und von deiner Wirklichkeit. Schenk das neu, Herr, aus dem Reichtum deiner Gaben, deiner Gnade. Und wir sind so oft in Entscheidungssituationen. Als Älteste, aber auch in unserem persönlichen Leben, in vielen Situationen des Gemeindelebens, Herr. Und es ist gut, dass wir dein Wort haben. Wir haben so viel Orientierung, wir haben so viel Wegführung, Weisheit, Erkenntnis, Klarheit durch dein Wort. Aber manche ganz konkrete Frage, die beantwortet sich nicht so spezifisch in deinem Wort. Schenk uns dafür auch dein Reden in dieser verschiedenen Art und Weise. Herr, Engel gehören zur Existenz deiner Gemeinde, deiner Kinder. Ich lade dich ein, uns neue Engel zu schicken, Herr, die uns an die Hand nehmen in konkreten Situationen. Ja, Herr, ich bete, wie die Gemeinde gebetet hat, kurz nach Pfingsten, im ersten Gegenwind, gib neu deinen Geist, Herr. Schenke neu deine Liebe in uns. Das ist uns das Wichtigste. Da sind wir auch noch so bedürftig, Herr, wenn wir den Beziehungssituationen ansehen. Schenke da deine Liebe. Lass diese Frucht wachsen. Schenke, dass wir dafür ganz bewusst unser Herz öffnen. Weil das passiert auch nicht sonst, wenn wir das nicht wollen. Und schenk uns deine Gaben, Herr. Und wir laden dich ausdrücklich dazu ein, dass du dich ganz neu hier verherrlichen lässt, Jesus, durch deinen Geist. Wir laden deinen Geist ganz ausdrücklich dazu ein, dich hier wieder neu und mehr groß zu machen und herrlich zu machen. Und Jesus, du verherrlichst den Vater. Dass das alles so selbstverständlicher Teil unseres Gemeindelebens ist, in den Versammlungen, in kleinen und großen Kreisen, in unserem persönlichen Leben. Und danke, dass du nicht überfordert bist mit keiner unserer Bitten, dass du das Vermögen hast und dass du gerne gibst. Amen.